Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Es gibt in jedem Unternehmen mächtige Chefs, die einstellen und feuern dürfen, die die Dienstpläne schreiben, Anweisungen geben. Und es gibt Untergebene, die sich Kritik am Chef meist gut überlegen müssen, es könnte die eigene Karriere kosten. Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt war für sein Fehlverhalten gegenüber untergebenen Frauen in seiner Redaktion zwar gekündigt worden, aber doch mit einem blauen Auge und einer siebenstelligen Abfindung davongekommen. Dann aber soll er Textnachrichten veröffentlicht haben, die Springer-Chef Döpfner schwer blamieren, weil Döpfner darin übel gegen Ostdeutsche lästert und den Bild-Chef bittet, via Bild die FDP zu stärken. Jetzt will Springer sein Geld zurück. Heute ist Gütetermin vor dem Berliner Arbeitsgericht. Und das nehmen wir mal zum Anlass, über Machtmissbrauch bei Chefs zu reden. Denn wenn sowas passiert, dann schaut Stefan Rusch ganz genau hin. Der Kriminalhauptkommissar AD ist Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie in Bremen und befasst sich mit Bossing und Bad Leadership. Herr Rusch, guten Morgen.
Guten Morgen, moin.
Was verstehen Sie denn unter Bossing? Interessanter Begriff.
Naja, vielleicht müssen wir erstmal da anfangen, wo sozusagen das Kind mal irgendwann in den Brunnen gefallen ist. Also wir haben, oder ausgehend davon, dass wir Mobbing-Sachverhalte kennen und alle immer glauben, es sei Mobbing, also die bösen Kolleginnen und Kollegen untereinander, wissen wir mittlerweile, dass es eher die bösen Chefs sind. Also wir wissen, dass ungefähr europaweit 5% Menschen von Mobbing betroffen sind. Für Deutschland können wir mal ganz schnell festmachen. 55 Millionen, da sind wir gleich bei 2,5 Millionen jährlich Betroffene. Nun wissen wir mittlerweile aus der Forschung, dass 81% der Vorgesetzten an diesen Mobbing-Sachverhalten beteiligt sind. Und deshalb können wir gar nicht von Mobbing sprechen, sondern wir sprechen von Bossing. Ja, und woran machen wir Bossing eigentlich fest? Wir können sagen, dass es sehr klare Unterschiede zwischen einem sozialen Konflikt und dem Thema Bossing gibt, indem wir nämlich sagen können, es muss zunächst einmal eine negative Konnotation da sein. Das heißt also, es müssen Dinge getan werden, die negativ bestimmt sind. Also ich schließe jemanden beispielsweise aus von irgendwelchen Arbeitsrunden, ich schneide ihn von Informationen ab, ich hindere ihn an dem Weiterkommen und solche Geschichten.
Sind es denn immer nur männliche Chefs, die sowas machen, die ihre Macht missbrauchen?
Nö, das sind Frauen gleichermaßen, wobei wir wissen, dass im überwiegenden Maße natürlich Männer als Bosser vorkommen, aber Männer natürlich auch in so einer, ich sage immer mal, einer patriarchischen Welt als häufiger vorkommen als Frauen.
Das ist so unsere Telefonleitung ist nicht so toll, Herr Rusch. Also wenn Sie irgendwie die Möglichkeit haben, noch mal ein bisschen dichter an ein Fenster zu gehen oder so mit dem Handy, vielleicht hilft uns das so ein bisschen.
Ne? Ja, ich bin gerade mal auf dem Weg.
Ja. Sie sagen, das sind alles keine Einzelfälle. Sie kennen viele davon, weil Sie auch Unternehmen beraten in dieser Hinsicht. Welche Strukturen begünstigen denn so ein Verhalten?
Ja, vom Grundsatz her können wir sagen, dass Arbeitsverdichtung beispielsweise, also ein hoher Stresslevel in den Unternehmen, begünstigt. Das ist natürlich eine klare Geschichte. Stellen Sie sich vor, Sie sind da im Vertrieb unterwegs oder auch in der öffentlichen Verwaltung, da wo also, ich sage mal, auch ja sowas ist wie hohe Arbeitsverdichtung oder Mangelverwaltung. Das haben Sie häufig in der öffentlichen Verwaltung oder im Gesundheitsbereich. Also fehlende Arbeitskräfte, Fachkräftemangel. Da kommt es häufiger natürlich zu solchen Vorkommen wie Bossing.
Mhm. Woran liegt das? Warum machen die das? Also ist das vielleicht auch so eine Art, sage ich jetzt mal, toxische Loyalität zur Firma? Wir müssen erstmal die Firma schützen. Deswegen behandeln wir auch zum Beispiel Kritik von Angestellten ganz anders?
Also ich glaube, es hat ganz unterschiedliche Gründe. Das eine ist, nicht besser. Das heißt, es sind mangelnde Kompetenzen als Führungskraft. Also das heißt, sie können eigentlich nichts dafür. Mhm. Dann gibt es Leute, die verfolgen sogenannte mikropolitische Ziele. Ja. Da sprechen wir vielleicht von diesen toxischen Vorgesetzten.
Ja, wir haben hier vor allen Dingen eine toxische Telefonleitung, Herr Rusch. Wir rufen Sie nochmal an. Ich spiele nochmal eine Musik. Wir probieren, ob wir das gleich nochmal besser hinkriegen. Ne? Legen Sie nochmal auf. Bis gleich. Also nochmal die Frage. Oder eine andere Frage, warum glauben Sie, gibt es denn heute im 21. Jahrhundert, im Jahr 2023, immer noch relativ wenig Bereitschaft, etwas gegen diese Missstände zu tun? Zumindest ist das der Eindruck.
Ich glaube, dass in vielen Unternehmen die Dinge gar nicht so wahrgenommen werden. Ich glaube, dass in den meisten Unternehmen sogar Bossing ja sowas wie Kultur ist. Es gibt natürlich auch Leuchttürme in Deutschland. Also wir wissen beispielsweise von der Lufthansa oder von der Daimler AG oder von so einem IT-Unternehmen in Bayern, Neuburg und Wolf heißen die, dass sie eine eigene Anti-Bossing-Policy haben. Das haben aber die meisten Unternehmen nicht. Das heißt also, Bossing wird gar nicht geächtet. Insofern kulturell, organisationskulturell, wird Bossing akzeptiert und eben nicht an den Pranger gestellt.
Was machen denn diese Positivbeispiele, die Sie genannt haben, anders?
Naja, die sensibilisieren ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sensibilisieren ihre Führungskräfte, die haben klare Führungsleitlinien, sagen auch sehr deutlich, dass Verhalten wie Bossing nicht akzeptiert wird, dass, wenn gebosst wird, sich auch die Aktionen gegen den Bosser richten und eben nicht gegen die Betroffenen wie in vielen anderen Unternehmen.
Lässt sich das in Zahlen belegen, dass es Erfolg gibt, wenn man versucht, dagegen vorzugehen?
Ja, leider nicht. Wir haben kaum belegbare Zahlen darüber, ob dann solche Aktionen, also sowas wie Veränderung der Managementkultur, dann tatsächlich auch solche Erfolge gegen Bossing bringt. Aber Fakt ist natürlich, sobald sie etwas tun und ein Problem öffentlich machen, desto weniger trauen sich natürlich die Leute, solche Aktionen durchzuführen. Das ist ähnlich wie bei dem sexuellen Missbrauch am Arbeitsplatz.
Also wenn jetzt Beschäftigte, die uns zuhören, auch den Eindruck haben, in ihrer Firma gibt es so eine Art Chef-Mobbing, also Bossing, was können die tun?
Ja, bestenfalls erstmal protokollieren, denn ich sage mal, der einmalige soziale Konflikt mit dem Vorgesetzten ist ja nicht gleich Bossing. Also Konflikte sind ja auch etwas Besonderes, aus dem man gemeinsam lernen kann, aus dem man gemeinsam Erfolge ziehen kann. Wenn es aber immer wieder, also wiederholt vorkommt, wiederholt immer wieder jemand persönlich, arbeitsmäßig angegangen wird, dann schon aufpassen. Sie müssen sich vorstellen, Bossing ist ein schleichender Prozess, der erst relativ spät erkannt wird. Das heißt also, es kann schon fast ein halbes Jahr andauern, bis der Betroffene überhaupt merkt, oh, hier ist irgendwas im Argen. Aber erst mal protokollieren und dann bestenfalls an Vertrauensleute im Unternehmen wenden. Das ist natürlich eine ganz wesentliche Geschichte. An den Betriebsrat wenden ist auch ganz wichtig. Wichtig ist mal eine Anlaufstelle im Betrieb halt beispielsweise nach Gleichheitsgesetz, Arbeitsgleichheitsgesetz.
Dann herzlichen Dank an dieser Stelle an Stefan Rusch, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie in Bremen, der uns aufgeklärt hat über das Bossing. Und ich entschuldige mich natürlich für diese Telefonleitung.